Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 271 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 5. Juni 2026 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Smalltalk sprechen wir über Nachbarschaftsstreitigkeiten und ob diese in der Rechtsschutzversicherung eigentlich abgedeckt sind.
Mit Bastian Kunkel gehen wir auf neue Regeln für Finfluencer ein.
Und in den News der Woche zeigt eine Studie Einsparungen in Milliardenhöhe, wenn man denn die Rente mit 63 abschaffen würde. Der PKV-Verband warnt davor, Beamte in die GKV zu holen. Fast jeder Dritte über 50 zweifelt an der eigenen Altersvorsorge. Und es gibt neue Daten zum Durchschnittsdeutschen.
Übrigens, wenn Sie unseren Podcast schön und gut finden, dann zeigen Sie uns das gerne und bewerten Sie uns auf Ihrer Podcast-Plattform doch mit 5 Sternen.
Doch jetzt aus der Redaktion.
Streiten wir uns.
Ja, streiten wir uns. Schmidt!
Das Thema ist Streit.
Unterdrück mich nicht immer so.
Genau. Ah, musst du selber lachen, ne? Ja.
Yeah. Heute schon mit dem Nachbarn gezankt?
Nein.
Nein, ich auch nicht.
Ich höre und sehe von meinen Nachbarn heute noch so gar nichts, was sehr angenehm ist.
Mietwohnung in Hamburg, ja.
Worum geht's denn heute, Scholle?
Es geht um eine Heftgeschichte, da hatte ich mit einem tatsächlich sehr schönen, so ein richtiges deutsches Thema. Ne? Zoff unter Nachbarn. Man könnte ja eigentlich miteinander reden und sich verständigen oder so, aber es ist tatsächlich immer so, dass irgendwelche auf Krawall gebürstet sind.
Ja.
Und da habe ich mich dann mal mit befasst, in welchem Rahmen das von der Rechtsschutz abgedeckt ist.
Hattest du denn schon mal Probleme mit deinen Nachbarn?
Ja, immer mal wieder. Ne? Ich habe ja auch jahrelang zur Miete gewohnt. Da gab es in Hamburg auch immer mal Krawall. Von meiner Frau, die damals noch meine Freundin war, da hatte da in der Wohnung darunter eine gewohnt und die war auch sehr, sehr heftig auf Krawall. Die konnte auch immer nur schimpfen eigentlich. Mhm. Die hatte nur die eine Tonart drauf. Ich hatte mit meinem direkten Nachbarn, war ich aneinander geranzt. Ich weiß nicht, liegt das irgendwie an mir? Ey, keine Ahnung.
Vielleicht.
Ja, und dann wohnen wir ja hier in der Siedlung und da gab's, das war aber kein Streit jetzt wirklich, da ging's um eine Kamera. Die Nachbarn, jetzt nicht unsere direkten Nachbarn, aber welche angebaut hatten. Und da war kein Warnschild und sowas alles. Und das ist tatsächlich ein Thema, was oft auftaucht.
Also so Datenschutz.
Datenschutzsachen.
Filmschutz quasi.
Ja, genau. Hier bei einem der Versicherer, da fiel das Wort Privatsphäre bespitzeln.
Ah.
Kennt man eigentlich nur so aus der DDR, ja. Aber ist heute richtig gut machbar mit so einer Kamera. Und da müssen natürlich, da haben wir uns dann auch mit der DSGVO mal befasst, was ist da überhaupt alles zu beachten, wenn man so eine Kamera anbringt. Ist gar nicht so einfach. Da gibt es so ein paar Regeln.
Ja, also darf man nicht einfach so machen, würde ich jetzt mal vermuten,
ja.
Ne?
Ja, und es gab einfach noch andere krasse Fälle, die Rechtsschutzversicherer mir dann so zugerufen hatten.
Okay, erzähl mal.
Das schönste Ding, das habe ich auch in der Heftgeschichte, da schildere ich da auch, hatte die Roland-Versicherung auf dem Tisch. Da hatten Nachbarn, beide hatten jeweils Salatbeete.
Ja.
Und die Frau hatte sich gewundert, warum bei ihr immer die Schnecken alles weggefressen haben, während beim Nachbarn der Salat voll im Saft stand und überhaupt nicht angetastet war. Lösung war tatsächlich, willst du die Lösung hören?
Ja, sichi.
Ja, der hat nachts um 3 die Schnecken rübergeschmissen zu ihr aufs Beet. Der hat die eingesammelt. Wie unverfroren muss man eigentlich sein? Das ist doch unfassbar, oder?
Ja, und was der für eine Energie, nachts um 3 aufzustehen, um Schnecken zu essen.
Würde ich gar nicht hinkriegen, das ist das eine Ding. Dann hat er die eingesammelt und hat die wirklich mit dem Eimer rübergeschmissen. Und das hatte aber der Neffe der Frau hatte das rausgekriegt, weil der nachts sich gerät hatte und hatte das gesehen.
Alter.
Und einen zweiten Fall will ich auch noch schildern. Ich hatte hier mit Dori, liebe Grüße gehen raus, Doreen Gossert und Stefan Hammersen, mit denen hatte ich auch gequatscht. Die hatten in ihrer Kundschaft einen Fall. Da haben welche so heftig gegrillt, das hat so gequalmt, dass das bei anderen ins Haus gezogen ist und dort den Rauchmelder ausgelöst hat.
Oh Gott.
Auch heftig. Und dann kam die Feuerwehr an und dann hast du plötzlich so einen Feuerwehreinsatz an der Backe.
Ja, der nicht billig ist.
Der auch nicht billig ist, und das sind solche Sachen. Und dann geht es wirklich um solche Dinge. Jetzt muss man natürlich sagen, eine Rechtsschutzversicherung deckt sowas ab. Das ist dann im Immobilienrecht oder im Mietrecht. Die meisten decken sowas ab. Aber die wollen halt gar nicht, dass die Nachbarn direkt zum Rechtsanwalt dackeln, sondern das Zauberwort heißt Mediation. Das heißt ein schlichter Streit im Vorfeld, was auch inzwischen tatsächlich auch viele Bundesländer verlangen, ne, dass man sich vorher schon einigt.
Ja klar, weil die Gerichte sind ja überlastet und je weniger Fälle dahin kommen, vor allem wegen solcher Bagatellsachen, würde ich jetzt mal sagen.
Die haben ganz andere Sachen zu tun, ne?
Und, ja, absolut. Die sollen sich um die Schwerverbrecher kümmern, ne?
Richtig. Und der Punkt ist tatsächlich, vieles kann man durch Reden ganz wunderbar regeln. Die häufigsten Fälle sind halt Ruhestörung. Also da zählen wirklich welche nach, wie oft der Hund pro Stunde bellt. Kinderlärm, Gestank ist auch ganz gerne mal. Aber man hat eben auch Fälle, da lassen welche ihr Grundstück verwahrlosen. Da liegt dann da halt der Müll rum. Und die Ratten rennen durch. Solche Dinge. Ja. Und vieles kann man aber klären. Und die Rechtsschutzversicherer, die wollen nicht, dass man direkt zum Anwalt läuft.
Klar.
Sondern die wollen, dass man zum Rechtsschutzversicherer geht. Und die haben ja dann Anwälte an der Hand. Und dann kann man vieles im Vorfeld schon klären lassen. Also man lässt sich dann erstmal unterrichten. Dann holt man sich so einen Mediator ran und setzt sich an einen Tisch und der richtig große Knackpunkt ist tatsächlich, bei einem Gerichtsurteil hast du immer einen Gewinner und einen Verlierer, meistens. Mhm. Bei der Mediation hast du fast nur Gewinner, da gehen alle mit einem guten Gefühl raus.
Und zahlt denn die Rechtsschutzversicherung diesen Mediator?
Ja, das ist damit drin.
Okay.
Ja. Ich habe nur eine einzige Ausnahme, wenn zu Hause meditiert wird, Hausmeditation, Mediation, dann muss man da was mit übernehmen. Aber so sind die Rechtsschutzversicherer echt gut mit einem guten Service am Start. Und das ist sehr, sehr gut, sollte man auch nutzen. Mhm. Aber die Finas-Leute, ja, Dori und der Stefan, die haben eben auch gesagt, viele wissen es einfach nicht. Und da kommen wir mit der Botschaft an die Makler. Leute, sagt euren Kunden, dass da was geht.
Sehr schön. Genau. Und das ist eine Geschichte unseres neuen Heftes, das am 17. Juni erscheint. Und dann steht natürlich auch gleich wieder unser Heftgeflüster an, das dritte in diesem Jahr. Drittes Heftgeflüster, wo wir eben über die Themen des Heftes sprechen. 17. Juni ab 17.30 Uhr bei uns in der Redaktion in Hamburg-Wandsbek. Da können Sie sich gerne kostenfrei für anmelden. Das Hauptthema wird sein die GKV-Reform und was die so für Folgen haben wird für gesetzlich und auch Privatversicherte und dementsprechend auch, was Makler wissen sollten darüber. Das wird Hauptthema sein. Es gibt Pizza, es gibt was zu trinken, es gibt uns. Sie können mit uns reden und sprechen und uns mal kennenlernen.
Uns den mal Link richtig ausschimpfen und dann können wir mediatieren.
Den Link habe ich in den Shownotes verlinkt. Genau. Und melden Sie sich gerne kostenfrei an. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns.
Wir freuen uns total. Und jetzt muss man wirklich sagen, die ersten beiden Heftgeflüster, das war schon schön, oder, Schmidt? Du warst nur bei einem dabei.
Beim ersten war ich krank, natürlich, bestes Timing, toll. Wie immer.
Ja, hast mich hängen lassen.
Ja, und beim zweiten, genau, da hatten wir das Thema KI und Altersvorsorgereform. Da kam auch gute Diskussion zustande, ja.
Deswegen, und wir möchten mit Ihnen reden. Das heißt, kommen Sie ruhig mal vorbei.
Ja, und wenn Sie uns schon keinen Leserbrief schreiben wollen an redaktion@pfefferminzia.de, wollen Sie uns vielleicht persönlich die Meinung geigen beim Hofgeflüster.
Ja. Immer her damit. Lobeshymnen nehmen wir natürlich auch sehr gerne entgegen.
Natürlich. Ja. Gut, dann weiter im Text.
Weiter im Text.
Im Gespräch.
Das EU-Parlament verlangt, dass Finanzinfluencer, also Finfluencer, im Netz strengeren Regeln unterliegen sollen. Es geht zunächst nicht um Haftung selbst, aber um Verhaltensrichtlinien. Versicherungsmakler Bastian Kunkel von Versicherungen mit Kopf wandelt sozusagen zwischen den Welten. Einerseits ist er Makler, andererseits auch Finfluencer. Also fragen wir ihn doch mal, wie das so ist und wie er zu den neuen Europaplänen steht. Hallo Bastian, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hi, grüß dich, danke, dass ich bei euch sein darf.
Sehr gerne. Und wir haben ein sehr, sehr schönes Thema, was so aus Europa zu uns rüber weht. Es geht um Finfluencer und da hast du ja eine ganz interessante, ich sag mal, so eine Spagatstellung. Erstmal Frage vorneweg, hast du heute schon was gepostet?
Habe ich heute schon was gepostet? Ich habe, glaube ich, tatsächlich heute noch nichts gepostet. Ich musste gerade mal alle Plattformen im Kopf durchgehen und manchmal sind auch Posts und Videos geplant. Ja. Heute tatsächlich nicht, weil wir heute vor dieser Aufnahme einen 2 Stunden Strategie-Call hatten mit dem Team, wo es darum ging, was wir wo neu anders posten werden. Also von daher, wir haben jetzt erstmal heute mal, glaube ich, wieder eine neue Basis gelegt für dann zukünftige Posts und Co. Ist ja alles sehr dynamisch mit Social Media.
Und nächste Woche gehst du es dann an, sozusagen?
Das gehe ich wahrscheinlich schon nach der Podcast-Aufnahme hier an. Mhm. Da werde ich, glaube ich, was aufnehmen und dann online stellen. Genau.
Wie viele Plattformen hast du denn gerade?
Wir haben YouTube, Instagram, ja. TikTok,
3,
LinkedIn,
4,
Google, wenn man jetzt so möchte, also alles, was eben Webseiten-Content ist. Mhm. Wir posten tatsächlich auch auf Pinterest.
Ja.
Ja, Podcast, klar. Podcast.
Ach ja, da war noch was.
Gibt's auch noch. Ja, also ist schon ein bisschen was mittlerweile.
Das ist schon ein Brett, ne?
Ja.
Wie viel Finfluencer bist du und wie viel Makler bist du?
Ich glaube, das ist eine Frage, die ich je nach Jahr, in dem du mich die fragen würdest, anders beantworten würde. Hätte mich das jetzt jemand vor 10 Jahren gefragt, wo wir gerade angefangen haben mit Versicherung mit Kopf, dann hätte ich gesagt, ich bin 100% Versicherungsmakler. Und das, was jetzt so wahrgenommen wird nach außen hin, auch heute, dieses Influenzen, das ist einfach nichts anderes als Marketing für unsere Dienstleistung. Und das ist es im Kern eigentlich auch heute noch. Also es gibt diese Antwort, wo ich sage, ich bin 100% Makler und 0% Finfluencer, weil meine Tätigkeit einfach das Marketing für das Versicherungsmakler-Dasein ist. Und irgendwann haben irgendwelche Leute mal gesagt, das ist jetzt aber ein Finfluencer.
Zack, Stempel drauf, aus.
Ja, 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 ja.
Super. Er läuft. Als Makler haftest du enorm stark. Da gibt's ja ziemlich heftige Regeln. Als Finfluencer noch nicht so richtig wirklich. Macht das Finfluencer-Dasein manchmal dann doch ein bisschen mehr Spaß?
Nicht wirklich, weil du hast es ja vorhin gesagt, durch diese Spagat oder Twitter-Stellung ist es ja eben schon so, dass ich einfach stärker reguliert bin, weil ich die Zulassung habe, was ja ein bisschen verrückt ist. Also weil ich die Zulassung habe, habe ich mehr Konsequenzen, muss mehr Dinge erfüllen, als jetzt jemand, der diese Zulassung nicht hat. Der darf dann so in Anführungsstrichen nahezu alles machen, was er möchte. Ich weiß, das ist jetzt überspitzt, aber wir wissen alle, was ich damit meine. Und deswegen, nein, für mich ist ja nichts cooler oder so, nur weil ich jetzt irgendwie auch als Finfluencer vielleicht betitelt werde. Eher im Gegenteil. Also Finfluencer, wenn du jetzt mal so die, weiß nicht, eine Umfrage machen würdest, ich glaube nicht, dass das in großen Teilen so positiv ausfallen würde, kann ich mir vorstellen. Das Meinungsbild zum Begriff und das, was die Leute darunter verstehen, was Finfluencer angeht.
Ich war ja früher mal Wertpapierberater und dann war ich immer genervt von so Schaumschlägern, die im Radio dann so halbseidene Tipps abgegeben haben. Internet gab es ja noch nicht so richtig. Bist du auch manchmal genervt von so Schaumschlägern im Netz?
Also ich bin natürlich absolut genervt von Leuten, die irgendeinen Blödsinn, grundsätzlichen Blödsinn empfehlen und auch Blödsinn erzählen, weil das große Problem ja ist, dass der Zuschauer, der Verbraucher nicht bewerten kann, weil er eben der Nicht-Experte ist, ob das jetzt gerade eine gute Info war, eine richtige Info war oder halt kompletter Blödsinn. Das ist ja das große grundsätzliche Problem. Plus, der Verbraucher wird sich in der Regel nicht die Mühe machen zu gucken, naja, wer ist das denn? Was hat er denn gesagt? Hat er eine Qualifikation? Hat er überhaupt irgendwie Ahnung von dem Thema? Ne? Sondern es ist ja oft so, ja gut, der hat irgendwie viele Follower, ja, wird schon passen. Ja, und ja, da muss man,
Gütesiegel, ne?
Du merkst, man muss natürlich auch den Verbraucher hier irgendwo mit in die Verantwortung nehmen. Ne? Sorry, also wenn du allen jeden Blödsinn da draußen glaubst, dann ist das auch zu einem gewissen Teil dein Problem. Ja, und nichts hinterfragst und nicht nachguckst. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich ein Problem, wenn ohne irgendwelche Konsequenz, Aufsicht Leute im Internet, ich mache jetzt mal ein greifbares Beispiel, sagen können, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, das ist eine sinnlose Versicherung, weil wenn du nicht berufsunfähig wirst, dann hast du ja das Geld zum Fenster rausgeschmissen. Und Leute, ich sag's dir ganz ehrlich, mein Papa, der hat 40 Jahre lang eine gehabt, der hat die nie gebraucht. Mhm. Kannst du dir sparen.
Hat sich nicht gelohnt, ne?
Hat sich nicht gelohnt.
Ja.
So. Was würde denn passieren, wenn ich als Versicherungsmakler in einer Beratung einem Kunden das so sagen würde? Oder selbst wenn ich das in einem Video sagen würde, ja? Mhm. Wenn ich das jetzt mal umgangssprachlich sagen dürfte, dann wäre da Polen offen. Ja? Da würden da viele auf die Barrikaden gehen, ja? Und dann hätte ich wahrscheinlich plötzlich auch irgendwie irgendwo ein Haftungsthema.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so das große Problem. Oder das ist diese Disbalance, die wir da aktuell haben in der aktuellen Rechtsprechung.
Das heißt, du siehst, dass deine Maklerhaftung auch für dich sozusagen ins Internet abstrahlt, ja? Für deine Videos.
Also, ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, aber ich habe für mich schon immer gesagt, was ich in der Beratung sage, wo ich wirklich dann hafte, das werde ich so auch genauso halten, wenn ich Videos mache. Mhm. Also, du wirst nie ein Video von mir finden, wo ich jetzt beispielsweise irgendwie nur deshalb was sage, weil es ein Video ist. Weißt du, was ich meine? Sondern ja, ich werde da genauso hinten dran stehen und ich würde es nie auch anders in der Beratung sagen. Also für mich schwebt, sage ich jetzt mal, die Haftung, auch wenn es womöglich natürlich anders ist als in der Beratung, aber das schwebt für mich über jeglichen Content, den ich auch mache. Einmal, weil ich mir halt nicht irgendwie ins Bein schießen will, weil dann irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, ja, aber du hast aber als Versicherungsmakler und so weiter und deine Pflicht und was weiß ich und deswegen darfst du auch so ein Video nicht machen oder darfst das nicht sagen. Bis hin zu es ist einfach richtig, ja, es ist so zu machen, es ist moralisch richtig.
Ja, dann haben wir das bei dir jetzt erstmal alles abgedeckt. Jetzt haben wir frohe Kunde aus Europa, denn das EU-Parlament, ich zitiere das gerade mal, verlangt inzwischen schärfere Verhaltensregeln für Finfluencer. Von Haftung ist noch gar nicht die Rede. Aber es geht erstmal, dass Finfluencer wirtschaftliche Interessen offenlegen sollen, Werbung eindeutig kennzeichnen und so weiter. Ist das überfällig aus deiner Sicht heraus?
Also das mit der Werbung, dass das gekennzeichnet wird, das ist ja nichts Neues, würde ich jetzt mal sagen. Das war schon immer so.
Da gab es auch schon Urteile, ne?
Genau, und ich habe ja auch ab und zu Werbepartner. Und da musst du das kennzeichnen, ja. Das heißt dann irgendwie bezahlte Werbepartnerschaft oder es steht Anzeige klar da oder so, ne. Das ist nichts Neues. Das heißt, wenn es jetzt nur dabei bleibt, dann wird sich jetzt am Status quo, finde ich, nicht viel ändern.
Na, es geht noch weiter.
Genau.
Finfluencer sollen Risiken ebenso klar darstellen müssen wie Chancen, also nicht mehr das Blaue vom Himmel für hier unten für alle und nichts Irreführendes von sich geben und so weiter.
Ja.
Gute Idee.
So, das ist weitergreifend als das, was wir bisher hatten. Mhm. Deswegen die Trennung, Kennzeichnungspflicht, das war egal, ob Finfluencer oder Lifestyle-Influencer, das gab es jetzt schon länger. Und jetzt dieses Thema mit den Risiken, dass man das aufklären muss und so weiter und so fort, das finde ich geht sehr in die richtige Richtung. Mhm. Die Frage ist für mich dann immer, was heißt das dann praktisch? Also, was wird dann praktisch da verlangt? Also muss man dann, kommt dann einfach so dieser typische Disclaimer als Text irgendwo im Kleingedruckten oder ganz unten, hey, Investments in ETFs sind risikoreich, Totalverlust ist möglich, irgendwie sowas, ne? Weiß ich nicht. Ne? Also das, was heißt das dann praktisch am Ende des Tages? Das frage ich mich natürlich dann noch.
Das werden sich wahrscheinlich auch die Verbraucherschützer fragen, die dann losziehen, oder?
Ja.
Denn die haben ja dann mal eine Basis, wenn es kommt.
Richtig, genau. Also jetzt ist natürlich für mich ein bisschen so eine komische Situation. Ich kenne natürlich viele andere Finfluencer und mit denen ich engen Kontakt habe, die machen auch einen richtig guten Job.
Ja.
Die sind davon natürlich dann auch betroffen. Ja. Und ich wahrscheinlich auch. Also das wird ja wahrscheinlich dann lustig sein, dass ich dann wahrscheinlich in meiner Rolle als Finfluencer auch noch mal mehr auf irgendwas achten muss. Kann ich mir vorstellen. Also das wird spannend. Oder es gibt dann vielleicht einen Ausdruck, naja, aber das ist ja jetzt ein Versicherungsmakler, der macht ja nichts anderes als Marketing für seine Dienstleistung. Ja, das ist ja wieder was anderes. Also ich bin gespannt, ob und wie es da dann Unterscheidungen am Ende des Tages gibt. Und die sollte es meiner Meinung nach schon geben. Aber ja, die Verbraucherschützer, die, glaube ich, werden da schon genau hingucken und loslegen und den einen oder anderen da, ich wollte jetzt sagen, genau unter die Lupe nehmen. Ich glaube, das machen sie schon.
Ja.
Und dann, was macht man dann? Abmahnen oder sonstiges, ja.
Das ist die nächste Frage, ne? Aber es geht ja hier, glaube ich, erstmal nur um die rechtliche Grundlage und es wird wahrscheinlich Richtung Abmahnung dann gehen, wahrscheinlich, ne?
Ja, vielleicht nochmal ein Beispiel, was ich einfach schwierig finde. Wenn irgendwo im Internet oder auch in einem Video gesagt wird, du brauchst keine private Unfallversicherung und du hast eine gewisse Reichweite und du hast ein gewisses Vertrauen und jemand liest das und sagt, naja gut, dann wollte ich jetzt eigentlich machen, aber jetzt schreiben die, ist sinnvoll, na gut, dann spare ich mir jetzt halt diese 15 Euro im Monat und mach das nicht.
Ja.
Und 2 Jahre später hast du einen Unfall und hast eben jetzt keine private Unfallversicherung und dein Leben ist finanziell im Eimer, keine Invaliditätsleistung und nichts.
Mhm. Zack, Haftung.
Aha. Genau, aber eben halt nicht. Also aktuell gibt's das halt nicht. Da ist diese Aussage im Internet, würde ich jetzt mal sagen, gleichgestellt wie die Meinung am Stammtisch. Ja, also da ist nichts mit, da kannst du jetzt jemanden greifen. Du hast aber damals gesagt, ich soll keine machen. Jetzt habe ich einen Unfall und jetzt stehe ich doof da. So, aber jetzt der Vermittler, der das jetzt vielleicht im 1:1 Gespräch macht und das sagen würde, du brauchst das nicht und dann passiert das, so, dann hätten wir dann ein Haftungsthema, weil dann wahrscheinlich irgendein Richter hergeht und sagt, naja, wenn man das jetzt mal alles durchdekliniert und guckt und hin und her, dann ist das schon ein Risiko und eigentlich eine private Unfallversicherung wäre wahrscheinlich auch sinnvoll und so weiter und so fort. So, ich mache das jetzt vereinfacht dargestellt. Bitte, bitte nicht auf jedes Wort festnageln.
Machen wir nicht.
Aber ich sag nur, da haben wir dann irgendwo, ich finde, das passt nicht ganz. Das passt einfach nicht ganz. Ja, und ich weiß, das kann man, ein letzter Satz noch, das kann man natürlich auf viele andere Themenbereiche auch ausweiten, nicht nur auf Finanzen, das geht bis hin dann Thema Gesundheit, Ernährung und so weiter und so fort, das ist mir natürlich auch klar. Also die Lösung wird nicht einfach sein, glaube ich.
Ich hatte mal ein Papier auf dem Tisch, da hatte die Wertpapieraufsicht, die ESMA, unterschieden, wenn man das an ein breites Publikum rauströtet, so im Internet, dann ist es keine Beratung, aber sobald man mit jemandem wirklich direkt spricht, also jemand schreibt mich an, ich antworte darauf, dann ist es Beratung und das ist wohl der feine Unterschied. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist das auch, was mir oder wie es sonst immer argumentiert wurde. Ich möchte nur ein kleines Gedankenexperiment.
Gerne.
Ist da wirklich heutzutage noch so ein großer Unterschied? Mach mal ein Beispiel. Da sitzt eine Person, das ist der Kunde und auf der anderen Seite sitzt der Berater, das ist ein 1:1 Gespräch und dann gelten diese Regelungen, Haftung oder sonstiges. Ja. Jetzt macht jemand eine Instagram-Story, das ist eine Person und jetzt könnte man sagen, ja klar, das sehen jetzt aber irgendwie 100.000 Leute, aber das sind 100.000 einzelne Leute, die das sehen, also irgendwo ist es schon auch irgendwo ein 1:1 und dann schreibt vielleicht eine dieser Personen, guck mal deine Instagram-Story zur privaten Unfallversicherung, also bist du sicher, also guck mal, das ist meine Situation, mal ganz kurz für dich, brauche ich wirklich keine. Ja, du, nee, würde ich jetzt nicht machen in deinem Fall.
Zack, Beratung.
Aha. Schon, oder?
Ja.
Weißt du, ich meine?
Ich denke schon.
Also das ist nicht so, also ich finde, da kann man nicht aufhören mit, ja, wenn man das jetzt einfach in einem Video sagt und dann ist das fein, weil das ist viel, das sind viel mehr Grautöne dabei. Würde ich sagen.
Ja. Gegenfrage. Du als Makler brauchst ja eine Vermögensschadenhaftpflicht. Wer soll denn sowas versichern dann?
Ja.
Ich habe 100.000 Instagram-Follower. Davon fallen 5.000 auf den Mist rein, den ich mache. Das versichert doch kein Mensch.
Das ist schwierig. Oder? Also, weil das Influencer zu versichern ist ja generell schwierig, auch in der Berufsunfähigkeitsversicherung oder sonst was. Ja, weil diese Tätigkeit so schwer greifbar ist. Aber klar, ne? Also, dadurch, dass das an sich so schwer greifbar ist, was die da genau machen und wer dann am Ende sich, weiß ich nicht, angesprochen gefühlt hat und dachte, das ist jetzt wie eine Art Beratung, ja, diese Aussageempfehlung im Video und hätte dann da einen Anspruch oder sonst was. Also ich würde mir da natürlich auch schwer tun als Versicherer, das zu versichern. Aber ich glaube, in den wenigen Minuten, wo wir jetzt quatschen, merkt man, wie vielschichtig dieses Thema am Ende des Tages ist und es sollte schon mehr Rechtssicherheit geben für alle Seiten, finde ich, ja. Und mir geht's jetzt nicht darum, den ganzen Finfluencern einen von Latz zu schießen, ja, so, Ella Badge, ja, jetzt seid ihr dran, ne, das ist ja Schwachsinn, sondern es geht einfach darum, ein faires Spielfeld zu schaffen mit dem Verbraucherschutz natürlich auch im Fokus. Ja, der Verbraucher muss irgendwo sich darauf verlassen können, wenn was konkret empfohlen wird, was da genau dahinter steht. Ja, das ist das Thema, was du vorhin gesagt hast, diese Risiken und so weiter und so fort.
Ja.
Aber möglicherweise auch, okay, was ist denn jetzt haftungsrechtlich relevant und was natürlich auch nicht. Ne? Das gilt für die Finfluencer, die wollen das am Ende natürlich auch wissen. Darf ich das jetzt so sagen oder nicht?
Mhm.
Ja. Und habe ich am Ende irgendwie eine Sammelklage am Hals? Ja, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Und der Versicherungsmakler, der will das natürlich auch wissen. Was ist es denn jetzt? Also was konkret geht noch und was konkret geht nicht? Ja. Und vielleicht nochmal ein Beispiel. Vielleicht hat da jemand auch eine Antwort drauf und hat das mal durchdekliniert. Aber wie ist es bei mir, wenn ich das auf Instagram so machen würde, wie vorhin beschrieben? Ist das dann plötzlich die 1:1 Beratung? Ja, weil eine konkrete Empfehlung und weil ich Makler bin und weil ich es besser wissen müsste, das ist ja dann auch so ein Thema.
Ja.
Oder dann halt doch nicht, weil es Instagram und ist es einfach nicht und da gibt es auch keine Beratungsdokumentation und was weiß ich. Ja,
ja.
Also viele Fragezeichen, finde ich.
Ganz viele Fragezeichen, die sind wirklich, ich fürchte, das ist alles noch zu klären. Also die ESMA, die hatte das ja relativ klar gemacht, aber es scheint sich ja nur auch wieder eine Menge zu ändern. Wer da draußen was weiß, bitte eine E-Mail an redaktion@pfefferminzia.de. Leite ich an dich gleich mal weiter dann, Bastian. Ne?
Super gerne. Ich bin ja, wie gesagt, ich lerne gerne dazu. Ich habe die Weisheit auch nicht mit dem Löffel gefuttert. Und ich habe auch mal bestimmt Videos irgendwo online stehen, wo jemand auch sagt, naja, Basti, das weiß ich nicht. Hätten wir jetzt auch anders formulieren können. Oder, ne? Es gehört einmal mit dazu, ja, weil ich weiß nicht, wie viele tausend Videos gerade online sind. Ne? Aber geht ja jetzt nicht darum, sondern es geht, ich glaube, um das große Ganze und auf was man sich jetzt wirklich auch verlassen kann und was auch nicht. Vielleicht noch ein letzter Punkt dazu, was ja dann auch ein Problem noch mal mehr sein wird, ne, sind dann plötzlich irgendwelche KI-generierten Videos, ja, wo plötzlich jemand so aussieht wie ich und so spricht wie ich und halt empfiehlt, weiß ich nicht, Kryptowährung XY zu kaufen. Was passiert dann damit, ja?
Na, da greift ja schon das Recht an deinem Bildnis. Da ist ja schon mal das Recht verletzt und dann,
Tja, ich sag nur, aber was dann? Das ist, da hängt, genau, da hängt ja auch ein Rattenschwanz dann hinten dran mit Reputation und hin und her, ne, was weiß ich, ja, und da machen die Plattformen ja auch insgesamt relativ wenig, was das angeht, weil sie natürlich mit diesen ganzen Fakes auch viel Geld verdienen. Gehört zur Wahrheit leider auch mit dazu, ja.
Wie intensiv verfolgst du das, was da aus Brüssel kommt?
Die ehrliche Antwort ist, dass ich mich relativ wenig drauf fokussiere. Das war aber schon immer so und mit allen Themen. Ich gucke immer nur, was können wir in unserem Mikrokosmos machen, was können wir besser machen, was ist für uns relevant. Und was die anderen machen, das interessiert mich häufig relativ wenig. Tatsächlich, ja. Ich verfolge es natürlich und ich bin immer offen, wenn mich da auch jemand mal fragen möchte und vielleicht halt auch mal den ein oder anderen Experten dazu einladen würde, was man generell mal häufiger machen sollte, wenn es um solche Themen geht, mit den Leuten sprechen, die betroffen sind, passiert aber eher selten.
Ja.
Da wäre ich natürlich immer offen und bereit dafür. Aber ansonsten, ich hoffe einfach, dass was Sinnvolles kommt, was praxisnah ist. Das ist, glaube ich, für immer das Wichtige, ja, dass wir nicht wieder so ein DSGVO-Thema haben, wo dann, aha, jetzt ist es da, wie setzt man es um? Keine Ahnung, müssen wir auf einen Präzedenzfall warten. Ja,
okay.
So, so, da habe ich immer meine Antwort, ja, dann hoffe ich mal, dass nicht ich der Präzedenzfall bin, ja. So, das darf natürlich nicht sein, ne, sondern das muss klar, praktikabel, umsetzbar sein, sinnvoll sein. Und fair. Ich glaube, das gehört noch auch mit dazu. Man muss diese Unterscheidung irgendwo am Ende des Tages schon machen. Was ist Finfluencer? Was ist Versicherungsmakler? Was ist Marketing? Was ist schon eine direkte Anlageempfehlung? Und so weiter und so fort. Und ich hoffe, dass man sich in der Tiefe diese Gedanken machen wird.
Okay, wunderbar. Dann nehme ich das mal so mit. Dann sehen wir zu, dass wir vor unserer eigenen Tür fegen und die schön sauber ist. Und gucken mal, was da noch alles kommt. Lieber Bastian, ich danke dir für deine Eindrücke und deine Meinung und deine Auskünfte.
Sehr, sehr gerne.
Die News der Woche. Die Wirtschaft mag es ja grundsätzlich nicht, wenn ihr Arbeitskräfte flöten gehen. Sie schöpft lieber aus dem Vollen, weshalb ihr der Fachkräftemangel schon seit Jahren ein Dorn im Auge ist. Jetzt hat sich das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, im Auftrag der Bertelsmann Stiftung mit der Rente mit 63 befasst. Denn die kostet viel Geld und Arbeitskräfte, weil jedes Jahr rund 250.000 bis 280.000 Leute vorzeitig in Rente gehen.
Das DIW hat ausgerechnet, wenn man die Rente mit 63 abschafft, entlastet das die Staatskasse pro Rentnerjahrgang um 9,5 Milliarden Euro. Das setzt sich daraus zusammen, dass die Rentenversicherung weniger zahlen muss, auf der anderen Seite aber in Sozialversicherung und Steuereinnahmen ausfallen. Die sind gegengerechnet. Außerdem wären 125.000 Vollzeitkräfte mehr am Arbeitsmarkt unterwegs. Es sind die Menschen, die nicht in Rente gehen können.
Bleibt aber die Frage, was machen jene, die mit 63 in Rente gehen müssen, weil sie schlicht nicht länger arbeiten können? Auch darüber haben die Wissenschaftler nachgedacht. Man könnte bei ihnen die Gesundheit prüfen und dann doch Zugang zur Rente gewähren. Auch eine neue Berufsunfähigkeitsversicherung wäre denkbar, ebenso wie spezieller Nachweis für langjährige, belastende Arbeit.
Will man die damit verbundene Bürokratie vermeiden, könnte man auch ganz einfach das Einkommen heranziehen. Schließlich wird körperlich anstrengende Arbeit oft schlecht bezahlt. Schlimm genug. Denkbar wäre eine Einkommensgrenze von zum Beispiel 60% der durchschnittlichen Erwerbseinkommen. Auch die Grundrente könnte man ausbauen. Sie könnte Einkommensverluste abfedern, die durch den Wegfall der Rente mit 63 entstünden.
Sollten Beamte in die gesetzliche Krankenversicherung einbezogen werden? Diese Frage ploppt in der Diskussion um die GKV-Reform aktuell mal wieder auf. Der Verband der privaten Krankenversicherung, kurz PKV, hält davon erwartungsgemäß nicht so viel.
Wir zitieren: Es ist richtig, dass die Wirtschaftsweisen empfehlen, die Priorität auf die kostendämpfenden Maßnahmen zu legen, um die gesetzliche Krankenversicherung und die soziale Pflegeversicherung finanziell zu stabilisieren, sagt Thomas Brahm, Vorstandschef des PKV-Verbands. Und weiter? Beamtinnen und Beamte in die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen zu zwingen, wäre hingegen das Gegenteil davon. Eine Ausweitung des Umlageverfahrens in einer alternden Gesellschaft.
Das würde das Defizit dieser beiden Sozialversicherungen verschärfen und überfällige Strukturreformen auf der Ausgabenseite weiter verschleppen, befürchtet Brahm. Außerdem würden die öffentlichen Haushalte zusätzlich belastet, ohne die finanziellen Probleme der gesetzlichen Kassen zu lösen.
Stattdessen sollte die Regierung die kapitalgedeckte Vorsorge stärken. Brahm weiter: Beamte in der privaten Krankenversicherung tragen dazu entscheidend bei. Sie entlasten die öffentlichen Kassen und bilden Rücklagen, mit denen steigende Gesundheitskosten im Alter nachhaltig abgesichert werden können. Davon profitieren nicht nur die Beamten selbst, sondern auch die kommenden Generationen.
Trotz einer mehrheitlich positiven Grundstimmung plagen viele Menschen in Deutschland kurz vor dem Renteneintritt erhebliche finanzielle Sorgen. Das zeigt eine Umfrage des Marktforschers YouGov im Auftrag des Lebensversicherers Standard Life. 844 Personen ab 50 Jahren wurden dafür befragt. Demnach blicken 53% der Befragten optimistisch auf ihren Ruhestand, 29% halten die eigene finanzielle Absicherung aber für gefährdet.
Besonders ausgeprägt ist die Skepsis bei den 50- bis 60-Jährigen, von denen viele noch mitten im Berufsleben stehen. Ich zum Beispiel. Nur ein Drittel dieser Altersgruppe sieht dem bevorstehenden Ruhestand optimistisch entgegen und ganze 40% halten ihre finanzielle Absicherung im Alter für gefährdet.
Gleichzeitig offenbart die Umfrage eine auffällige Planungslücke. Zwei Drittel der über 50-Jährigen sind zwar überzeugt, die Ruhestandsplanung selbst stemmen zu können. Doch fast genauso viele haben bislang keinen konkreten Überblick über ihre künftigen Einnahmen und Ausgaben erstellt. Nur 10% suchen überhaupt professionelle Beratung und 19% planen ihren Ruhestand gar nicht.
Wenig Bereitschaft zur Solidarität mit jüngeren Generationen zeigt die Umfrage ebenfalls. Mehr als 3/4 der über 50-Jährigen lehnen Rentenkürzungen zugunsten künftiger Generationen ab.
Die Deutschen werden rein statistisch betrachtet zwar kaum größer, dafür aber schwerer. Der durchschnittliche Mensch in Deutschland ist 1,73 Meter groß und wiegt 78,3 Kilogramm. Das teilt das Statistische Bundesamt, kurz die Statis, nach Erstergebnissen des Mikrozensus 2025 mit.
Demnach sind Erwachsene in Deutschland gegenüber 2017 um 1 Zentimeter größer geworden, also kaum. Allerdings legten sie kräftig zu. Ihr Gewicht stieg von 77,0 Kilo im Jahr 2017 auf die erwähnten 78,3 Kilogramm im vergangenen Jahr. Das sind also 1,3 Kilo mehr in 9 Jahren.
Unterschiede gibt es zwischen den Geschlechtern. Frauen sind mit durchschnittlich 1,66 Metern und 69,7 Kilo deutlich kleiner und leichter als Männer. Die bringen es auf 1,79 Meter bei 86,5 Kilogramm.
Die Statistik geht auch auf den nicht unumstrittenen Body Mass Index, den BMI, ein. Der berechnet sich aus dem Körpergewicht in Kilogramm geteilt durch, Klammer auf, Körpergröße in Metern zum Quadrat, Klammer zu. Wer mehr als 25 Punkte erreicht, gilt laut Weltgesundheitsorganisation WHO als übergewichtig. Und das trifft in Deutschland auf mehr als die Hälfte der Erwachsenen zu. 53,4%. Stark übergewichtig mit einem BMI über 30 sind demnach 18%. Das betrifft übrigens mehr Männer als Frauen.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Wir hören uns am kommenden Freitag wieder, dann ohne Scholle, zumindest in Teilen.
Oh ja.
Weil der auf der Gipfeltour unterwegs ist, in den Bergen. Aber bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.